Take Care, dein Pflegepodcast von Thieme.
Ich habe mal einen Patienten betreut, der nach seiner Lebertransplantation ganz offen gesagt hat, dass er halt danach eh wieder trinken würde, dass es ihm egal sei. Und Empathie ist mir eigentlich richtig wichtig, aber in solchen Fällen fällt es mir halt einfach super schwer.
Also ich kenne das aus meinem Pflegealltag, dass ich am Ende des Tages komplett ausgebrannt bin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die ganze Zeit für alle da zu sein, außer für mich selbst.
Das waren Maria und Amir. Beide arbeiten in der Pflege und haben sich schon häufiger Gedanken über das Thema Empathie gemacht. Kein Wunder, denn die gehört in der Pflege schließlich zum Beruf. Ich bin Katrin Hilkens aus der Thieme Pflegeredaktion.
Und ich bin Jenny Kunert, Fachgesundheits- und Krankenpflegerin in der Intensiv- und Anästhesiepflege und Pflegeinfluencerin. In der heutigen Folge Take Care spreche ich mit unserem Gast, dem Empathie-Coach Al Weckert. Zusammen finden wir heraus, was Empathie eigentlich ist, womit man Empathie verwechselt und vor allem, wie man Empathie gut und erfolgreich im Pflegealltag anwenden kann. Für PatientInnen, Angehörige und natürlich auch für einen selbst. Ja, hallöchen Al Weckert und herzlich willkommen bei uns im Take Care Podcast. Bevor wir per Hechtsprung in das Empathie-Thema reinstarten, muss ich dich ganz kurz vorher noch was Persönliches fragen. Und zwar, wo kommt eigentlich dein Vorname her? Ich habe den bisher noch nie gehört oder gelesen.
Eigentlich heiße ich Albert und im Pass steht sogar Franz Albert, weil in meiner Familie alle nach deutschen Kaisern und Königinnen benannt sind. Und als ich in den USA war und die alle gesagt haben, hey Al, habe ich gedacht, das klingt doch ein bisschen frischer als Mittelalter. Und als ich dann zurückkam, habe ich die Menschen gebeten, dann dabei zu bleiben bei dem L. Und natürlich, meine Mutter nennt mich immer noch Albert.
Das ist spannend. Cool zu wissen. Vielen Dank fürs Erklären. Du hast ja Empathie zu einem zentralen Punkt in deinem Beruf gemacht. Ne? Bist aber auch eigentlich Diplom-Volkswirt, wie ich gelesen habe. Ein Beruf, den ich jetzt nicht in erster Linie mit Empathie verbinden würde. Kannst du dich noch erinnern, wann oder wie das Thema Empathie für dich so wichtig geworden ist?
Eigentlich wollte ich Journalist werden. Habe eine Schülerzeitung geleitet, dann noch eine. Und wollte mit dem Volkswirtschaftsstudium dahin gehen, wo Politik gemacht wird. Dann habe ich eine Familie gegründet. Und eine ganz andere Frage ist relevant geworden, nämlich, wie gehe ich mit Menschen um? Und in diesem Fall mit zwei Töchtern. Ich komme aus einem sehr, sehr strengen Umfeld. Mein Vater hatte ein Haupterziehungsprinzip. Das hieß, ich zähle jetzt bis drei, dann knall's. Das hatte ich gelernt. Und als die Kinder kamen, das Erste, was du mit Kindern tust, ist, sie berühren. Da ist noch keine Sprache im Spiel, noch kein Denken, sondern mehr so ein Fühlen, etwas tun. Das ist mir sehr leicht gefallen. Aber als sie dann gesagt haben, morgens früh, ich möchte nicht in den Kindergarten und ich aber arbeiten wollte, da wurden die Dinge komplizierter. Und da bin ich mit diesem Prinzip, ich zähle jetzt bis drei, dann knallt's. Das wollte ich nicht weitergeben an meine Kinder, weil ich das selber schrecklich fand. Hatte aber erstmal keine Alternative. Ich hatte nichts anderes gelernt. Also habe ich mich informiert und bin auf einen Herrn gestoßen, Marshall Rosenberg. Damals gab es CDs. Ich hatte einen Discman.
Ich erinnere mich.
Die älteren Hörer erinnern sich, die jüngeren Hörer gehen mal ins Computermuseum. Also so ein kleines mobiles Teil wie ein Walkman. Und damit habe ich im Park gesessen und Marshall Rosenberg gehört. Da hat es mich getroffen wie ein Blitzschlag, als der Marshall Rosenberg sagte, alles, was Menschen tun, tun sie aufgrund von Bedürfnissen. Und ich hatte mich bis zu dem Tag nicht gefragt, warum ich Dinge tue. Und mir war auch nicht ganz so klar, was Bedürfnisse im Detail sind. Als ich das dann verstanden habe, habe ich gedacht, das ist ja spannend. Jetzt verstehe ich, warum ich Dinge tue. Dann kam aber schon der nächste Satz, der lautete, und deshalb ist nichts falsch, was Menschen tun. Weil sie immer versuchen, mit allem, was sie tun, ein Bedürfnis zu befriedigen. Und ein Bedürfnis zu befriedigen bedeutet, das Leben zu bereichern, dem Leben dienen, wie Marshall Rosenberg sagt. Und das hat mich dann komplett verwirrt. Weil das würde ja bedeuten, dass nichts von dem, was ich tue, falsch ist. Ich bin aber aufgewachsen mit ganz strengen Richtig-Falsch-Kriterien. Vereinfacht gesagt, was mein Vater gesagt hat, war richtig und was ich gesagt habe, war falsch. Und es gab für alles ein Richtig und ein Falsch. Und keine Frage nach, warum tust du das, was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Der nächste Satz hat es dann noch komplizierter gemacht. Es gibt Strategien, mit denen wir Bedürfnisse befriedigen, also Wege, die uns mit unserer Umgebung in Konflikte bringen. Es geht also nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, wie können wir Bedürfnisse befriedigen und gleichzeitig mit anderen gut zusammenleben. Und Jenny, du kennst den Stationsalltag. Da haben die Patienten Bedürfnisse, die Patienten und die Patientinnen. Da haben deine Kolleginnen und Kollegen Bedürfnisse. Auch die Organisation hat Bedürfnisse. Und natürlich du. So, wie kriegt man das jetzt in eine Übereinstimmung? Und mit diesen Fragen ging es dann bei mir im Kopf los. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, damit komme ich mit meinen Töchtern in ein gutes Gespräch. Und der nächste Gedanke war dann, Mensch, ich habe Wirtschaft studiert. Das ist was für die Wirtschaft, das ist was für Teams, das ist was für Abteilungen, für Stationen, für Menschen, die zusammenarbeiten.
Ja, es ist spannend tatsächlich. Ich kann viele, viele deiner Gedanken nachvollziehen. Die habe ich auch ab dem Zeitpunkt gehabt, ab dem ich selber Mama geworden bin. Man hinterfragt, finde ich, erst ab dem Punkt, wie eigentlich die eigene Erziehung abgelaufen ist und wie man seine eigene bei seinem eigenen Kind gestalten möchte. Also es ist sehr spannend und ich kann das gut nachvollziehen. Aber jetzt ist ja der Empathiebegriff in meinen Augen relativ schwierig zu definieren. Ich glaube, also ich würde auch sagen, dass jeder wahrscheinlich eine eigene Definition davon hat, was Empathie eigentlich für ihn selbst bedeutet. Kannst du mir erklären, wie du für dich selber Empathie definieren würdest?
Ich habe eine sehr einfache Definition von Empathie. Für mich ist Empathie die Fähigkeit zu spüren, was mein Gegenüber fühlt, was er braucht, was er denkt und was er plant. Und das Gleiche gilt dann auch für die Selbstempathie, was ich fühle, was ich brauche, welche Gedanken mich beeinflussen und welche Aktions- oder Handlungsimpulse ich gerade spüre. Und du merkst schon, das beißt sich mit vielen anderen Definitionen, die von Empathie kursieren. Zum Beispiel ist das nicht das Gleiche wie Mitgefühl, auch nicht das Gleiche wie Mitleid, auch nicht das Gleiche wie Sympathie etc. etc. Das ist erstmal die Fähigkeit zu spüren und Hypothesen aufzubauen, was gerade los ist. Die Neurowissenschaftler nennen das auch Theory of Mind, also eine Vorstellung in mir von dem, was sich in dir abspielt.
Und wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, was ist Empathie im Gegensatz dazu nicht? Weil du hast schon einige Begriffe gerade genannt, die sich von dem Empathiebegriff hier sozusagen ein bisschen unterscheiden. Gibt es konkrete Sachen, die wir mit Empathie als normaler Mensch, der sich, sage ich mal, vielleicht nicht so im Detail damit beschäftigt hast, wie du das getan hast, die wir damit in einen Topf schmeißen würden, die aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben?
Auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt auf deiner Station mit dir und deinen Kollegen und Kollegen arbeiten würde, dann würde ich so ein Spiel spielen. Also angenommen, ihr seid 12 Leute, dann würde ich 12 von euch ein Laminat in die Hand drücken mit einem Begriff da drauf. Und dann würde ich einen Satz sagen und jeder würde aus der Haltung dieses Begriffes antworten. Und von diesen 12 Begriffen wären 11 Missverständnisse von Empathie und eine Karte wäre dann die tatsächliche Empathie. Und eine sehr bekannte Missinterpretation von Empathie ist, andere Leute zu beraten. Also der oder diejenige, der die Karte hätte, mit wo drauf steht Beratung, dem würde ich dann so einen Satz sagen, wie zum Beispiel, Frau Müller hat mich heute Morgen angemeckert, als ich zu ihr ins Zimmer kam. Und wenn du die Karte Beratung hättest, würdest du sagen, hör mal, dann versuch doch mal, wenn du zu Frau Müller reinkommst, zu lächeln und was Aufmunterndes zu sagen. Das wäre so ein Missverständnis von Empathie. Was du in dem Augenblick tust, ist, du versuchst mich zu unterstützen. Ja, da ist auch nichts Verwerfliches dran, wenn man andere unterstützt. Aber es ist eben nicht das, was ich unter Empathie verstehe. Unter Empathie wäre jetzt für mich erstmal zu gucken, wie geht es meinem Gegenüber? Also wenn ich der Sprecher bin, wie geht es mir? Und was brauche ich gerade? Will ich überhaupt einen Ratschlag? Oder möchte ich das einfach nur erzählen? Oder. Eine andere Verwechslung wäre Sympathie. Bei Sympathie wäre es so, wenn du die Karte Sympathie hättest, würdest du sagen, ach Mensch, ich weiß, du bist so ein kompetenter Kollege, ich traue dir zu, dass du das beim nächsten Mal total gut mit der Frau Müller hinkriegst und die wird sich bestimmt nicht beim Chef beschweren oder bei der Chefin, weil du so ein toller Typ bist. Das wäre Sympathie. Viele verwechseln das und denken, ja, sowas Aufmunterndes, wo ich eine Verbindung herstelle, das ist doch Empathie, ist es aber nicht. Ja, davon gibt es halt noch viele, viele andere Dinge, wie zum Beispiel Mitleid, wo ich dann selber anfange zu leiden, obwohl es eigentlich dein Leid ist, leide ich. Oder intellektuelles Verstehen. Wenn ich dann anfange, Theorien darüber zu äußern, wie es dir geht. Oder verhören, das erlebe ich sehr häufig im dienstlichen Alltag, wenn du anfängst, Frau Müller, waren Sie schon mal in einer vergleichbaren Situation? Wie haben Sie sich in der Situation geholfen? Also du fängst an, systemische Fragen zu stellen. Und das erlebe ich sehr häufig in Situationen, wo Menschen emotional einknicken, dass sie statt Mitgefühl zu bekommen, bombardiert werden mit Fragen. Konnte ich die Frage für dich verständlich beantworten? Womit wird Empathie verwechselt?
Das definitiv, weil das habe ich mich tatsächlich schon öfter gefragt, weil man wirft das immer, wie gesagt, mit Mitleid und anderen Dingen in einen Topf. Und ich finde es spannend von dir als jemand, der sich mit dem Thema eingehend beschäftigt hat, zu hören, dass es da doch ganz schön viele Differenzierungen gibt und dass das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun hat. Jetzt ergibt sich aus dem, was du mir gerade erklärt hast, aber auch die Frage, wie kommt es denn zu Empathie? Also warum brauchen wir die und welche Motivation haben wir, um Empathie anderen gegenüber zu empfinden?
Empathie ist im Menschen angelegt. Frag einen Menschen nach seinem schönsten Erlebnis. Da wirst du nie die Antwort drauf erhalten, das war, als ich mir meinen Jaguar gekauft habe. Oder als ich mir meinen 45 Zoll Flatscreen, ich habe keine Ahnung, wie groß 45 ist, aber ich stelle mir jetzt so einen riesigen Flatscreen vor, angeschafft habe. Sondern du wirst hören, als ich jung und verliebt mit meiner Frau, meinem Mann, meinem Partner in Urlaub gefahren bin nach Sardinien. Oder als ich unser Kind zum ersten Mal im Arm gehalten habe. Die meisten Menschen verbinden schöne Erlebnisse mit Gemeinschaft. Der Mensch ist genetisch ein Gemeinschaftswesen. Sonst wäre der Mensch auch nicht evolutionär so erfolgreich. Wir sind von unserem ganzen Belohnungssystem auf Gemeinschaft programmiert. Wir leben in einer Gesellschaft, wo uns vorgemacht wird, dass Gewinnen, Leistung und Privilegien das aller Erstrebenswerte sind. Aber ich habe eben in der Zeitung gelesen, wie viel Prozent von Menschen sich im Moment gestresst, überlastet etc. fühlen. Das hat genau damit zu tun, dass wir Menschen uns immer weiter von dem entfremden, was wir eigentlich auf unsere natürliche Art sind, nämlich Gemeinschaftswesen. Wir unterstützen uns gerne gegenseitig. Und Empathie ist halt die Kernfähigkeit, weshalb wir es können. Du hast gesagt, du hast Kinder, ist das richtig?
Einen Sohn, ja.
Einen Sohn. Wenn dein Sohn morgens früh noch so müde aus dem Schlafzimmer ins Bad oder in die Küche kommt und du begegnest ihm, dann kannst du ihm mit wenigen Blicken ansehen, wie es ihm geht. Weil du sein Gesicht deutest, weil du seinen Tonfall hörst und schon weißt, dieser Tonfall bedeutet dies und das. Das sind alles diese Fähigkeiten, die uns die Natur mitgegeben hat, um andere Menschen zu verstehen. Und warum hat uns die Natur das mitgegeben? Damit wir kooperieren können, damit wir gut zusammenleben zu können. Und was ich mache beruflich ist, mit Organisationen, mit Teams, mit Gruppen oder Einzelpersonen zu trainieren, diese natürliche Fähigkeit, die uns im gesellschaftlichen Alltag sehr häufig verloren geht, wiederherzustellen, zu kultivieren, erlebbar zu machen und die Freude, die damit einhergeht und die Performance, die wir dann entfalten, wenn wir in diesem Flow sind, herzustellen.
Ja, ich kann dem gut folgen. Ich finde das, ich komme gerade sehr ins Nachdenken, weil das natürlich ein Thema ist, dass man im Alltag, also das Empathiethema ist, das ist gefühlt so omnipräsent. Gerade im Pflegealltag macht das ja auch einen großen Teil meines Berufes aus und dem täglichen Miteinander auf der Station. Aber ich reflektiere gerade für mich, man kommt eigentlich gar nicht so sehr darauf, darüber nachzudenken, was das eigentlich für einen heißt, was das mit mir macht, was das mit meinen PatientInnen macht und auch mit meinen KollegInnen. Und es ist wirklich spannend, deine Impulse gerade zu hören. Und da fällt mir ein, dass es ja oft so ist, und ich denke, da werden unsere Zuhörenden sich sicherlich anschließen können, dass es im privaten und beruflichen Umfeld immer Menschen gibt, die für einen selber gefühlt empathischer oder auch eben weniger empathischer sind. Und dann möchte ich dich mal fragen, ob diese Wahrnehmung wahr ist, also ob das stimmt, dass manche Menschen mehr Empathie empfinden als andere oder ob es sowas wie eine Grundempathie gibt, die eigentlich jeder Mensch hat.
Also natürlich gibt es Unterschiede, aber da brauche ich nicht auf andere zu gucken, da kann ich auf mich selbst gucken. Wenn ich Hunger habe, bin ich weniger empathisch, als wenn ich gesättigt bin. Also wobei, da gibt's vielleicht auch eine Kippgrenze, wenn ich zugesättigt bin. Aber wie war das noch? Halt, hungry, angry, lonely, tired. Also es gibt so viele Faktoren, alleine körperlich, die beeinflussen, ob ich gerade in der Lage bin, zu spüren, andere und mich selbst. Ja, das ist schon mal das Erste, also die Tagesform. Das Zweite ist vielleicht auch die Lebenssituation. Es gab Phasen in meinem Leben, wo ich so viel Druck gespürt habe von außen, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie meine eigene Empathiefähigkeit für mich selbst und für andere am Schwinden ist. Und dann gab es vielleicht Krisen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, ich bin nicht in der Balance, wo ich mir Zeit genommen habe zu spüren, was ist mit mir los. Und über das Spüren von mir selbst und das Trainieren wieder auch ins Spüren von anderen gekommen bin. Ich erzähle dir mal eine Situation, auch aus dem Gesundheitswesen, ein Training, das ich geleitet habe mit einer großen Organisation. Dort hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, sich gegenseitig Feedback zu geben, auf eine empathische Art und Weise. Und jetzt mache ich mal Klammer auf Klammer zu, empathisch bedeutet nicht nett. Empathisch bedeutet zugewandt, mit einem unterstützenden Gedanken im Hintergrund. Das kann auch sehr, sehr kritisch sein und trotzdem unterstützend gemeint sein. Hm. Ja? Also die hatten die Aufgabe, sich gegenseitig Feedback zu geben. Und jetzt ist Folgendes passiert in der Übung. Ich komme in einen Raum, wo zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieses Unternehmens sitzen, ein stellvertretender Direktor und eine Sekretärin. Und die Sekretärin weint. Und der stellvertretende Direktor gibt immer weiter Feedback. Ich gehe zu dem hin und sage, darf ich mal bitte kurz unterbrechen? Er guckt mich an und sagt, worum geht's denn? Und ich sage, was fällt Ihnen gerade in der Situation auf? Er fragt mich, was meinen Sie? Ich sage, ja, wenn Sie sich umschauen, was bemerken Sie, was fällt auf? Und er überlegt und sagt, meinen Sie, dass meine Mitarbeiterin weint? Und ich zu ihm so, genau, Ihre Mitarbeiterin weint. Was bedeutet das und welche Handlungsmöglichkeiten haben Sie jetzt? Da hat er erstmal nichts mehr gesagt. Da habe ich ihm gefragt, darf ich Ihnen einen Vorschlag machen? Ja, bitte. Fragen Sie doch Ihre Mitarbeiterin mal, wie es ihr gerade geht und was passiert ist, was in ihr gerade vorgeht. Und ich sehe dich lächeln. In diesem Podcast, wenn wir ihn aufnehmen, haben wir den Vorteil, dass wir unsere Gesichter sehen. Es ist ein Riesenvorteil, weil dieses Lächeln, das du jetzt zeigst, ist ein betroffenes Lächeln. Das ist kein freudvolles Lächeln, sondern das ist ein Lächeln der Empathie. Du empfindest wahrscheinlich gerade Empathie für die Mitarbeiterin und Erstaunen über die Kälte in Anführungszeichen des Vorgesetzten. Und tatsächlich ist es so, dass ich auch ein Stück weit entsetzt war, dass der, obwohl die Mitarbeiterin weint, einfach weitermacht. Und das sind einfach die Dinge, die ich bemerke in großen Unternehmen, die falsch laufen und wo man aber dran arbeiten kann.
Kann man sagen, man kann Empathie lernen?
Die Neurowissenschaftler sagen dazu, dass Empathie ein Muskel ist. Und dieser Muskel wird beschrieben mit der Formel use it or lose it. Übersetzt, benutze den Muskel oder verliere ihn. Und stell dir das bitte vor wie im Fitnessstudio. Wenn du hingehst, wirst du natürlich muskulöser und fitter. Deine Sehnen werden stärker. Wenn du nicht mehr hingehst, geht das so mit der Zeit alles weg, verschwindet. Und dann hast du wieder die Herausforderung, dich zu motivieren, doch mal ein bisschen wieder trainieren zu gehen. Mit der Empathie ist es nicht anders. Und jetzt stell dir bitte vor, dein Sohn kommt in eine Klasse mit einer Lehrerin oder einem Lehrer, der das übt, der zum Beispiel mit ihm das Erkennen von Gesichtern übt, also wie geht es meinem Gegenüber, oder der ein Vokabular einführt für Bedürfnisse oder mit den Kindern übt oder Jugendlichen übt, Konflikte zu klären, indem man zuhört, indem man klar sagt, was man braucht etc., dann wird dieser Muskel trainiert. Stell dir vor, dein Sohn kommt in eine Klasse, wo es damit losgeht, dass morgens die Lehrerin oder der Lehrer reinkommt und sagt, guten Morgen. Alle stehen auf und sagen, guten Morgen, Frau Lehrerin. Und dann geht der Unterricht los, 8 Stunden in dem Schema. Dann kannst du davon ausgehen, und jetzt bitte, dein Sohn kommt in die Schule und hat Gefühle und hat neben sich jemand sitzen, der hat Gefühle. Alle Gefühle müssen abgeschaltet werden. Alle Bedürfnisse müssen unterdrückt werden. 8 Stunden funktionieren, dann kannst du nach Hause gehen und Hausaufgaben machen. Dann verkümmert dieser Muskel. Und natürlich kann man das kombinieren. Wunderbar. Lernen. In einer Einheit lernt man. In der anderen lernt man den sozialen Umgang. Es gibt Schulen, die legen darauf Wert und dann kommen trainierte Menschen darüber raus. Also die das Hirn trainiert haben, aber auch den Empathiemuskel. Hm.
Kann man sagen, dass die Fähigkeit, Empathie anzuwenden und auch zu trainieren, auch ein Stück weit damit zu tun hat, wie viel Zeit man hat für Menschen, für die Interaktion mit Menschen? Also gerade jetzt vor dem Hintergrund, bei mir zum Beispiel Pflegenotstand, wir haben wenig Zeit, um unseren Fokus auf den einzelnen Menschen zu legen und sind viel mit dem Drumherum beschäftigt. Geht die Empathie dann mit diesem Zeitmangel auch gleichzeitig verloren?
Du möchtest den Finger in die Wunde legen. Okay, dann tun wir das. Du bist im anästhesistischen Umfeld, wollen wir uns vorher betäuben? Denn jetzt wird's aua.
Jetzt wird's bitter.
Tatsächlich ist natürlich Empathie an Zeit gebunden. Also wenn du wirklich mit jemand in Kontakt kommen willst, brauchst du dafür Zeit. Jetzt möchte ich wieder eine Klammer aufmachen. Empathie bedeutet ja nicht nur Empathie für andere. Im Gesundheitswesen ist für mich eine der wichtigsten Bestandteile, die ich trainiere, Selbstempathie. Denn wenn du deine Arbeit anguckst und den Druck, den du da erlebst, aber auch das, was das mit dir macht, Menschen zu sehen, die krank sind, die Leid erfahren, dann ist für dich das Wichtigste erstmal, wie du mit dir selbst umgehst. Das ist noch wichtiger, als wie du mit anderen umgehst, weil wenn du mit dir selbst nicht achtsam und fürsorglich umgehst, kannst du es für andere auch nicht oder du brennst aus. Empathie bedeutet nicht nur Empathie für andere, sondern auch Empathie für uns. Wie geht es mir gerade? Was brauche ich? Wie sage ich es der Person, die vor mir ist? Egal ob Patient, Kollegin, Vorgesetzter, Angehörige. Wie sage ich denen, was ich gerade von ihnen brauche? Und wie sorge ich für mich, wenn ich abends aus dem Dienst komme? Wie schüttel ich mich ab? Wie komme ich in die Entspannung? Wie fühle ich den Wert, den meine Arbeit ausmacht? Wie komme ich während der Arbeit in ein Flow-Gefühl, also dass mir das Arbeiten Freude bringt? Jetzt die Empathie mit anderen. Wie schaffe ich es innerhalb von einer Minute, dem anderen zu signalisieren, ich verstehe, was sie gerade brauchen, ich verstehe, wie es ihnen geht und ich habe ihre Bitte gehört. Das lässt sich trainieren. Das ist dann sozusagen Empathie in der Mikrodosierung, aber wir wissen alle, Mikrodosierung kann was bewirken. Vor allen Dingen, wenn es regelmäßige Mikrodosierung ist, macht es einen riesigen Unterschied in der Zusammenarbeit und im den Umgang mit den Patienten, den Angehörigen, den Kollegen etc.
Jetzt hast du ja gerade vom Empathiemuskel gesprochen, den man trainieren kann. Das Bild finde ich ganz spannend, weil es gibt ja dann auch die Menschen, die vielleicht für das eigene Auge zu viel trainiert haben, deren Muskeln vielleicht zu stark ausgeprägt sind. Und um das auf die Empathie zu übertragen, gibt es diese Situation, dass man vielleicht zu empathisch sein kann? Und gibt es Möglichkeiten, sein eigenes Empathieempfinden, das vielleicht für einen selber zu stark ausgeprägt ist, zu reduzieren? Also kann man sozusagen unter zu starker Empathie leiden?
Ich würde sagen, das ist eine der Hauptgründe für Burnout in den Gesundheitsberufen. Dazu gibt es interessante Studien. Eine Studie, die mich sehr beeindruckt hat, war von Stewardessen im Flieger. Das ist jetzt nicht das Gesundheitswesen, aber das sind eben auch Menschen, die ständig für andere da sind und die den Auftrag haben, immer zu lächeln, selbst wenn ihnen übel ist oder wenn sie zum Beispiel eigene Gesundheitsthemen mitbringen oder einfach nicht in Form sind oder unverschämte Gäste haben. Immer freundlich, immer zugewandt, weil wenn da Panik an Bord ausbricht, das ist das Allerschlimmste. Jetzt ist es so, es gibt einen Unterschied zwischen einer authentischen Zugewandtheit und einem vorgeschriebenen Lächeln. Und je mehr das vorgeschrieben ist und unter Druck stattfindet, desto gefährlicher wird es für diejenigen, die es tun, weil die sich von sich selbst entfremden. Inkongruenz, also ich bin nicht mehr verbunden mit dem, was ich erlebe. Und das ist ein extremer Burnout-Treiber. Und jetzt wird ja wahrscheinlich deine nächste Frage lauten, wie kann man dem vorbeugen?
Genau, was könnte man denn dagegen machen, dass man in diese Situation kommt?
Für mich ist das Hilfreichste Reflexion, also Selbstreflexion, dass Teams reflektieren, in welcher Situation sind sie gerade, dass man aussprechen darf, unter welchem Druck man leidet, dass man gemeinsam versucht, dafür Lösungen zu finden, dass man sich Pausen verschafft, dass man reflektiert, wie man abends in die Regeneration kommt, dass man es schafft zu unterscheiden zwischen dem Leid meines Gegenübers und mir. Also, dass man Grenzen auch spürt. Das ist mein Gegenüber und der leidet, ja. Und das bedauere ich. Aber es ist nicht mein Leid. Dass man einen klaren eigenen Auftrag hat. Mein Auftrag ist nicht, den anderen zu retten, sondern dem anderen zu helfen. Und zwar innerhalb dessen, was mir zur Verfügung steht, an Kraft, an Zeit, an Ressourcen. Ja. Und dass man diese Ressourcen nicht übertritt. Das bedeutet auch, dass ich mit Pflegekräften explizit Nein sagen trainiere. Nein sagen gegenüber Patientenwünschen, Nein sagen gegenüber Angehörigenwünschen und Nein gegenüber Vorgesetzten und Organisationswünschen, dass die Teilnehmenden begründen können und dabei bleiben, wenn sie etwas nicht tun wollen oder können. Natürlich, Jenny, wir verstehen uns richtig, immer im Rahmen des Arbeitsvertrags. Also es geht, wir sind hier nicht bei Wünsch dir was oder etc., sondern da sind Sachen klar definiert. Aber du kennst es auch, die Situation, wenn aus Forderung Überforderung wird, wenn Ansprüche erhoben werden, die nicht mehr zu erfüllen sind, die über Grenzen gehen. Oder wenn Leute wirklich auch rote Linien übertreten in der Kommunikation. Ja, und dafür brauche ich die Fähigkeit, knallhart mich abzugrenzen. Und jetzt kommt's. Gewaltfreie Kommunikation bzw. Empathie bedeutet nicht, nett zu sein. Es bedeutet, echt zu sein, echt in der Zugewandtheit, aber auch echt in der Selbstkundgabe. Wenn mich was stresst, wenn bei mir jemand was übertritt, wenn ich mich abgrenzen möchte oder wenn ich mal klar sagen möchte, was ich gerade beobachte und was ich nicht will. Und diese Fähigkeit ist im Gesundheitswesen mindestens genauso wichtig wie die Fähigkeit der Zuwendung.
Jetzt ist es ja so, dass wir in der Pflege immer wieder auch schwierige Situationen im Umgang mit PatientInnen, im Umgang mit Angehörigen und so weiter erleben. Und das ja auch in gewisser Weise den Beruf auch definiert. Also das gehört quasi zum Berufsalltag ganz, ganz normal dazu. Was mich jetzt interessieren würde, weil wir auch gerade das Thema Burnout hatten, ob man quasi durch das eigene Empathieempfinden abstumpfen kann oder ob das dann in dem Moment vielleicht einfach so ein körpereigener Schutzmechanismus ist, um zu sagen, es ist bis hierhin und nicht weiter. Ich kann diese ganzen Gefühle nicht mehr aufnehmen und ich muss mich da jetzt irgendwie rausnehmen.
Das Entscheidende ist, ob man ein richtiges Verständnis von Grenzen entwickelt. Was wir lernen müssen als junge Menschen oder junge Erwachsene, ist eben die eigenen Grenzen zu spüren, die eigenen Grenzen zu kommunizieren, aber auch die Grenzen von anderen zu respektieren und uns rauszuhalten. So, was hat das jetzt mit Burnout zu tun? Ich bin der Ansicht, wenn du ein gutes Verständnis hast von deinen Grenzen und den Grenzen anderer, hast du viel weniger mit dieser Thematik des Ausbrennens zu tun, weil du dann spürst, nö, das geht mir jetzt zu weit oder nee, das brauche ich gar nicht zu leisten oder nee, da dringe ich zu sehr in den Bereich des anderen ein mit meiner Hilfe, mit meinen Hilfsangeboten, dass dich das davor schützt, so eine Angst zu entwickeln vor Empathie, weil eine richtig verstandene Empathie bedeutet nur, ich spüre, was mit dir los ist, ich spüre, was mit mir los ist und ich habe jetzt die freie Entscheidung. Ich muss gar nichts tun. Ich habe jetzt die freie Entscheidung, ob ich was tun möchte im Bereich der Verbindung, im Bereich der Zuwendung, im Bereich der Hilfe oder nicht. Oder ob ich mich abgrenzen möchte. Und wenn du diese Flexibilität hast und diese Freiheit, das entscheiden zu können, dann kommst du gar nicht in diesen problematischen Bereich, wo du merkst, oh, jetzt habe ich mich verausgabt, jetzt bin ich ausgebrannt. Oder oh, jetzt habe ich andere in meinen Bereich gelassen und fühle mich ganz mies und traurig und angstvoll. Also diese Grenzen zu trainieren, dafür eine Sprache zu finden, das ist für mich wahrscheinlich die sinnvollste und beste Burnout-Prophylaxe.
Da schließt sich direkt die nächste Frage für mich an, und zwar, wenn du sagst Grenzen setzen. Es ist ja auch so, dass in der Pflege sozusagen, haben wir vorhin schon mal gesagt, das Thema, dass die Empathie eine große Rolle spielt und dass das zu unserem Berufsalltag gehört in ganz vielen verschiedenen Konstellationen. Und was kann ich denn aber machen, zum Beispiel, gerade zum Thema Grenzen setzen, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand auf mich nicht empathisch reagiert, also wenn jemand mir keine Empathie gegenüberbringt, wie kann ich damit umgehen und trotzdem professionell bleiben?
Du stellst mir jetzt eine Frage, die sich schwierig pauschal beantworten lässt, weil mein erster Versuch wäre immer, in die Kommunikation zu kommen, also zu spüren, was habe ich gerade beobachtet oder was beobachte ich seit längerer Zeit, eine genaue Wahrnehmung davon, wie es mir damit geht, eine genaue Wahrnehmung davon, welche meiner Bedürfnisse hier sich nicht erfüllen in der Situation, aber auch im Vorfeld der Situation. Ein genaues Gefühl dafür, was ich brauche, also welche Veränderungsschritte ich als angemessen erleben würde. Ich würde das tatsächlich schriftlich vorbereiten, also mir wirklich genaue Gedanken machen und vielleicht dann sogar mit jemand trainieren, der die Person kennt und mal so ein Gespräch führen, um mal zu gucken, was könnte denn da passieren und wie kann ich darauf emotional ruhig reagieren, um dann wieder klar zu dem zu kommen, was ich der Person sagen möchte. Ich würde immer den Dialog suchen und versuchen, auch in wiederkehrenden Gesprächen meine Position darzustellen.
Und dann gibt es aber auch Situationen, wo ich merke, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gehört. Dann gibt es manchmal die Möglichkeit, das zu eskalieren. Mit eskalieren wird gemeint, dass wir uns eine Etage nach oben bewegen, also Vorgesetzte einbeziehen, eventuell sogar den Betriebsrat, Betriebsarzt etc. etc., dass ich mir Hilfe suche in der Kommunikation. Das wird im Unternehmen auch häufig nicht gemacht, weil den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht klar ist, dass sie das dürfen und können. Dann könnte vielleicht eine Mediation stattfinden oder ein Krisengespräch mit jemand unabhängigem Dritten. Wenn das auch nicht funktioniert, habe ich immer noch die Wahl, kann ich das aushalten? Kann ich das umdeuten als Lernsituation? Wie auch immer? Oder spüre ich, dass ich am falschen Platz bin? Und tatsächlich ist es so, dass manche Menschen in ihrem Team einfach nicht am richtigen Platz sind. Wenn eine andere Kultur herrscht, wenn auf Bedürfnisse oder Bitten nicht reagiert wird und ich das nicht verändern kann, da gibt es immer noch den Weg zu gehen. Ich weiß nicht, ob das ist, was du jetzt hören möchtest, aber für mich ist Empathie und Selbstempathie keine Zauberei. Es gibt Grenzen. Mhm. Und ich finde, es ist auch eben eine Fähigkeit, Grenzen zu erkennen und zu sagen, ich verändere mich. Nicht beim ersten Windhauch. Mhm. Aber wenn ich merke, ich stehe irgendwo in der Sackgasse und ich kenne Menschen, die sich dann verändert haben und nach der Veränderung sehr glücklich geworden sind. Und das bedeutet auch, selbstempathisch zu sein, für sich zu sorgen. Wenn alle für sich sorgen, ist für alle gesorgt. Und damit meine ich nicht Egoismus, sondern damit meine ich Wahrnehmung und etwas tun, in Bewegung kommen, statt zu leiden.
Jetzt haben wir in den letzten Minuten viel darüber gesprochen, wie sich Empathie vielleicht auch negativ auswirken kann auf die Einzelperson. Mich würde mal interessieren, beispielsweise wenn wir jetzt das Teamkonstrukt als Grundlage nehmen, kann sich Empathie auch im Team aufeinander, also untereinander negativ auswirken? Kann das quasi wie so einen Schneeballeffekt haben?
Ich muss dir erstmal zu 100% widersprechen, auch wenn es mir leid tut. Ich glaube nicht, dass sich Empathie negativ auswirken kann. Ich glaube, dass sich falsch verstandene Empathie sehr negativ auswirkt. Und das ist für mich aber ein Riesenunterschied. Also ich kenne Leute, die sehr, sehr empathisch sind und sich nichts bieten lassen, weil sie eben auch selbst empathisch sind. Und es gibt 3 Stufen zur emotionalen Freiheit, die der Marshall Rosenberg beschrieben hat, der die gewaltfreie Kommunikation eingeführt hat. Er hat gesagt, die erste Phase ist die, in der unsere Gesellschaft jetzt lebt. Das ist die Phase der emotionalen Sklaverei. Wir fühlen uns für die Gefühle anderer verantwortlich und denken, andere Leute könnten unsere Gefühle beeinflussen. Und aus diesem Missverständnis heraus machen wir ständig irgendjemand verantwortlich. Dabei sind wir für unsere Gefühle selbst verantwortlich. Wenn wir das erstmal verstanden haben, dass wir für unsere Gefühle selbst verantwortlich sind, dann gehen sehr viele Menschen in die zweite Phase. Das ist die Phase der emotionalen Rebellion. Das heißt, die Gefühle anderer sind ihnen jetzt scheißegal. Ich kenne viele Leute, die in meinen Trainings waren und danach in diese Phase gegangen sind. Jetzt denkst du vielleicht, oh Gott, ist schlimm, aber für mich ist es immer eine Übergangsphase, wo ich sage, gut, dass sie das mal erleben, für sich selbst zu sorgen. Ja? Und dann gibt's die dritte Phase, die Phase der emotionalen Freiheit, wo ich sage, ich bin nicht für deine Gefühle verantwortlich und du bist nicht für meine Gefühle verantwortlich, aber deine Gefühle sind mir auch nicht egal. Das heißt, ich höre dir zu. Und verstehen bedeutet nicht einverstanden zu sein. Ich höre dir erstmal zu und versuche dich zu verstehen. Und wenn ich dann was tun kann für eine gute Lösung, dann tue ich das, weil ich dich gerne unterstütze und weil das aus freiem Herzen kommt und nicht, weil ich es muss. Und wenn ich aber dann merke, nee, ich habe diese Ressourcen nicht, die ich dir geben kann, oder das überschreitet meine Grenzen, dann sage ich dir Stopp. Und wenn ich das kann, dann bedeutet Empathie immer was Positives. Immer die Suche nach einer guten Lösung, die für alle Beteiligten stimmt, die für dich stimmt und die für mich stimmt. Und wenn das aber sich nicht realisieren lässt, dann sorge ich erstmal für mich. Wenn du beispielsweise in der Notaufnahme arbeitest und da kommt jemand rein, der auf Droge ist oder einen psychotischen Schub hat oder sonst wie, da gehe ich doch nicht hin mit Empathie und versuche, den in seinem psychotischen Schub mit Zuhören zu helfen, und der darf mich dann mir auch an die Gurgel gehen, sondern da kommt die Selbstempathie, dann kommen ein paar unterstützende Kräfte, zur Not kommt eine Fixierung, und dann, wenn der Gegenüber wieder ansprechbar ist, dann entscheidet sich, ob ich die andere Form der Empathie zulassen kann, des Zuhörens, des gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Wie können wir für den ein Umfeld herstellen, wo der sicher ist, wo der wieder in sich spüren kommt, wo der wieder Handlungsalternativen hat, etc. etc.
Ja, Sag mal, wenn Situationen im Krankenhaus oder in egal welchem Kontext ausufern, wenn die eskalieren, wie kann ich da noch empathisch reagieren?
Eskalation bedeutet in 95% der Fällen, ich rede jetzt nicht von Medikamentenwirkungen, Drogenwirkungen etc., in 95% der Fällen bedeutet Eskalation, dass die Amygdala, also das emotionale Zentrum des Gehirns, die Kontrolle über das gesamte Gehirn übernommen hat. Im Fachchinesisch heißt das Amygdala Hijack. Stell dir vor, das Gehirn wird ja mit Energie versorgt und wenn etwas passiert, was wirkliche Not erzeugt, dann verbraucht das ganze Gehirn Energie und stell mal vor, der Säbelzahntiger kommt auf dich zu, dann brauchst du nur deine Beine, um zu laufen. Du brauchst keine Hypothesen darüber, ob das ein Männchen oder ein Weibchen ist. Wenn du aber nur das Laufen brauchst, dann brauchst du nur das Emotionszentrum bzw. das autonome Nervensystem. Ja, und daran ist ganz stark die Amygdala und der Hirnstamm beteiligt. Das heißt, die Natur hat unser Gehirn so gebaut, dass in einer Notsituation diesem Teil des Gehirns alle Energie zur Verfügung steht und das andere wirft die Fufe hoch und schaltet sich ab. Der Amygdala-Hijack. Und 95% dieser eskalierenden Situationen bedeuten, dass der andere im Amygdala-Hijack ist, also von seinen Emotionen weggerissen wird. Und dass der Teil, der für Empathie zuständig ist, der präfrontale Kortex, mehr oder weniger abgespalten ist von unserem Gegenüber. Und jetzt deine Frage, was macht man denn? Das Wichtigste, das Allerwichtigste dabei ist, dass derselbe Effekt jetzt nicht bei dir passiert. Das heißt, dass du plötzlich den Säbelzahntiger vor dir siehst, den präfrontalen Kortex abschaltest und voll ins Stammhirn bzw. in das limbische System gehst, in die Amygdala. Weil dann stehen sich zwei Leute mit abgeschaltetem Empathiesystem gegenüber. Und das ist das, was ich bei Schreiereien erlebe oder in Sitzungen erlebe, wenn die Leute sich gegenseitig anmachen. Also das Erste ist, wie im Flugzeug, du brauchst die Sauerstoffmaske für dein Gehirn, um in dem Modus zu bleiben, dass du abwägen kannst, dass du Empathie empfinden kannst. Und dann kannst du deeskalieren. Und das geht so. Name it to tame it. Das heißt, sprich bei deinem Gegenüber an, was mit ihm gerade los ist. Benutze möglichst genaue Begriffe für die Emotionen deines Gegenübers und für die Bedürfnisse deines Gegenübers. Ohne dabei jetzt technisch oder esoterisch zu werden. Sogar in deinem Sprachgebrauch, wie du ihn auf Station benutzt. Frau Müller, ich sehe, Sie sind gerade wahnsinnig wütend. Oder Herr Meier, ich höre, dass Sie schreien, weil Sie unbedingt gerade sich Hilfe wünschen. Und das machst du mehrfach. So lange, bis es bei ihm nicht nur akustisch, sondern bei ihm im Gehirn ankommt, dass du merkst, was gerade bei ihm los ist. Und jetzt passiert Folgendes. Und das ist durch Studien 100-fach belegt. Wenn dein Gegenüber spürt, dass du ihn auf dieser Ebene ernst nimmst, also als Mensch, mit dem, was gerade in ihm vorgeht und mit dem, was ihm gerade wichtig ist, dann fährt die Amygdala, die ja so am Funken ist, weil sie unbedingt gehört und gesehen wird, ihre Energie ein bisschen runter und gibt damit Energie frei für den Teil bei deinem Gegenüber, der in der Lage ist, abzuwägen. Und wenn du das gut machst, und du bleibst nur in diesem Modus, ich verstehe mein Gegenüber und sag ihm, was ich gerade verstehe und guck ihn dabei so an, wie er sich gerade fühlt. Ich spiegele ihm das mimisch zurück. Dann regt sich mein Gegenüber so Schritt für Schritt ab. Der Verstand wird wieder eingeschaltet. Und dann, wenn ich das merke, dann äußere ich, was ich gerade von ihm brauche. Zum Beispiel, dass er sich wieder ins Bett legt oder dass er mir konkret sagt, wen ich anrufen soll oder beim Vorgesetzten, dass wir uns bei einer Tasse Kaffee hinsetzen und darüber sprechen, wie wir die Ziele erreichen. Ja, und dann bin ich in der Verbindung. Und dann, wenn der andere abgeregt ist, kann ich ihm auch sagen, was mir nicht gefällt und was ich jetzt brauche von ihm. Weil es geht ja nicht um einseitig den Gegenüber, es geht um uns beide. Aber solange der andere in diesem Amygdala-Hijack, in dieser totalen Aufregung ist, hört er nichts von mir, was ich brauche, sondern alles, was ich sage, führt nur dazu, dass er sich noch mehr aufregt. Name it to tame it. Sprich es an, um das Gehirn zu zähmen.
Glaubst du denn, dass wir alle, also gerade die, die vielleicht in Berufen arbeiten, wo sie eben regelmäßigen Kontakt mit anderen Menschen haben, viel Kommunikation ansteht, Probleme zu lösen sind, etc., dass wir alle gut damit fahren würden, unsere Emotionalität, also unsere Empathie zu trainieren, weil ich frage deswegen, weil ich diesen, du hast den Amygdala Hijack genannt, ich kenne das gut von mir selber. Diese Situation, wenn mich was so triggert, mich was so aufregt, dass kurz dieser Moment, in dem ich eigentlich ruhig reagieren müsste, überschritten ist und ich in eine Situation komme, wo ich eigentlich nur noch in die Abwehr gehe und gar nicht mehr so wirklich in die Lösungsfindung sozusagen, in das Wahrnehmen des anderen und so. Da frage ich mich manchmal, ob das nicht von vornherein in der Arbeit, in der Vorbereitung auf das Miteinanderarbeiten eine gewichtigere Rolle spielen sollte, dieses Training quasi der Kommunikation. Weil ich erinnere mich auch an meine Ausbildung zurück. Natürlich gab es da Anteile daran, also wie man mit anderen kommuniziert, welche Möglichkeiten, mit welchem Ohr man hören kann und so weiter. Da gibt's ja ganz ganz spannende Modelle. Aber dieses tatsächlich ins Zuhören gehen, jemanden anderen hören und nicht eben gleich in die Rechtfertigung oder ins Erklären oder wie auch immer zu gehen, das geht, glaube ich, gerade in Zeiten des Pflegenotstands doch immer mehr verloren. Und ich frage, meine Frage, um die jetzt nochmal zu stellen, weil ich so lange schon gesprochen habe, glaubst du, das würde Sinn machen, das regelmäßig in Berufen, sozialen Berufen zu trainieren?
Das ist meine Mission. Ich mache nichts anderes. Ich trainiere mit Menschen Empathie, weil ich das für sinnvoll halte. Wenn es nach mir ginge, würden die Kinder damit anfangen im Kindergarten, in der Schule weitermachen. In der Ausbildung würde es 30% der Ausbildungszeit umfassen. Und ich sehe alle Studien auf meiner Seite. Jenny, wenn es um Wirksamkeit geht bei Ärzten, da gibt es unfassbar dicke Bücher, warum Ärzte oder Ärztinnen wirksam sind, wann Therapeuten und Therapeuten wirksam sind. Ein ganz erheblicher Anteil davon ist, den Gegenüber zu fragen, wie es ihm gerade geht und was er gerade braucht. Und die erfolgreichsten Therapeuten und Therapeuten sind die, die nach jeder Sitzung fragen, was von dem, was ich tue, wirkt aus ihrer Sicht? Was können wir weglassen? Was müsste sich aus ihrer Sicht verändern? Aber ganz ehrlich, diese Frage höre ich weder, also um jetzt mal die Hosen runterzulassen, wenn ich zum Coach gehe oder sowas, diese Fragen höre ich ganz selten. Also dieses Wissen wollen vom anderen, was ist eigentlich gerade los? Aber das macht Menschen erfolgreich. Und wenn man da in der Ausbildung Geld rein investiert, in Empathiefähigkeit, zahlt sich das für alle Beteiligten aus. Für das Unternehmen, für den Einzelnen, für die Patienten und deren Angehörigen, für den Kollegenkreis etc. etc.
Jetzt hast du mir wieder, und das hast du in dieser Aufnahme ganz oft gemacht, du hast mir wirklich gute Vorlagen geliefert. Du hast gerade über das Ende quasi einer Therapiesitzung gesprochen. Und das würde ich jetzt auf diesen Podcast übertragen, denn wir nähern uns auch dem Ende. Und wir haben jetzt viel über Empathie bei anderen gesprochen. Und mich würde jetzt zum Schluss aber noch interessieren, was du denn selber im Alltag machst, um deine eigene Empathie zu stärken. Ob du da vielleicht einen Tipp oder eine Übung für mich und für die anderen Zuhörenden hast.
Das Allerbeste, was ich dir mitgeben möchte als Empfehlung, ist, 15 Minuten am Tag Resonanzatmung zu betreiben. Resonanzatmung bedeutet, im Gleichtakt mit der Ausdehnung des Herzens und des Zusammenziehen des Herzens synchron zu atmen. Dieser Impuls im Fachchinesisch Baroflex beträgt roundabout 10 Sekunden. Das bedeutet, die Atmung beträgt auch 10 Sekunden. Und in 17 Jahren Forschung an der Sporthochschule Köln wurde der optimale Atemzyklus ermittelt. 4,7 Sekunden ein, 5,3 Sekunden aus und das eine Viertelstunde lang. Ich benutze dazu eine App. Auf dieser App ist so ein Ball, der dehnt sich aus und dann zieht er sich wieder zusammen. Da kann ich genau Ausdehnung 4,3 Sekunden und Ausatmung 5,7 Sekunden. Das kann ich da einstellen. Dann setze ich mich an einen gemütlichen Ort, jeden Tag, stelle mir das auf 15 Minuten ein und übe diesen Atem. Und dann kannst du nach 30 Tagen Training im Gehirnscanner sehen, wie sich der präfrontale Kortex entwickelt hat und wie sich deine Emotionsregulationsfähigkeit, also das, was du brauchst, wenn du unter Stress gerätst, verbessert hat. Und das kostet nichts, das ist super einfach. Das lässt sich an der Bushaltestelle oder beim Warten auf einen Freund irgendwo trainieren und wie gesagt, es gibt ohne Ende Belege dafür, dass das funktioniert.
Das ist ein echt spannender Tipp. Ich werde den auf jeden Fall ausprobieren. Ich muss mir die Zeit mal einräumen. Das macht man im Alltag viel zu selten für sich selber, sich mal Zeit einzuräumen. Und ich danke dir ganz, ganz, ganz doll für deine tolle Zeit, für das klasse Gespräch und die Impulse. Da war für mich zur Selbstreflexion, zu dem, was man tagtäglich so erlebt, viel dabei, über das ich auch nochmal nach der Aufnahme jetzt in Ruhe nachdenken muss. Danke für deine Zeit und die tollen Gedanken, die du mir und sicherlich auch allen anderen Zuhörern mitgegeben hast.
Redaktionsrecap und Frage der Woche.
Wow, Jenny, was ein Interview. Also ich war total auch privat irgendwie berührt. Ich meine, ich komme ja auch aus der Pflege. Ich bin gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und ich konnte mich da schon in ganz, ganz vielen Situationen einfach auch wiederfinden. Und ich fand es total spannend und wollte dich mal fragen, hättest du eigentlich gedacht, dass Empathie so viel mit Grenzen und Selbstempathie zu tun hat? Ich denke bei Empathie irgendwie immer zuerst direkt an andere und gar nicht an mich.
Ja, ich glaube, man denkt generell so eher ans Mitgefühl. Aber wir haben heute ja gelernt, dass Mitgefühl und Empathie nicht das Gleiche sind und dass es da viele, viele Abstufungen gibt. Ich wusste das so im Detail auch nicht. Aber das zeigt eben auch, dass wir keine Empathie-ExpertInnen sind. Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir diese Situation jetzt mal hatten, dass wir einen Experten befragen konnten und sozusagen unseren eigenen Horizont einfach nochmal erweitern durften. Weil das, glaube ich, tut viel im Kontext mit anderen Menschen, so wie wir jetzt quasi mit anderen Menschen zukünftig agieren. Das wird sich jetzt mit dem Hintergrundwissen, denke ich, ein bisschen verändern.
Ja, das glaube ich auch auf jeden Fall. Vor allen Dingen, was mich auch sehr, sehr gewundert hat, war, dass die Menschen Burnout gefährdet sind, die so den Auftrag haben, immer zu lächeln. Ich weiß nicht, das kennst du ja vielleicht auch irgendwie. Man erlebt schwierige Situationen und dann geht's einfach weiter und dann lächelt man das alles so weg, weil man ja auch für die anderen PatientInnen irgendwie da sein möchte. Kennst du das Gefühl auch, dass man das dann total überlächelt und dabei sich selbst irgendwie vergisst und dann am Ende vom Tag merkt, puh.
Absolut, das ist ja auch in meinen Augen eine Art von Schutzmechanismus. Also quasi, wenn ich dem anderen ein Lächeln gegenüber sende sozusagen, dann nehme ich ja vielleicht die Konsequenz vorweg. Also ich vermeide vielleicht schlimmere Konsequenzen, indem ich einfach quasi in einer angespannten Situation mit einem freundlichen Lächeln reagiere. Na, das ist ja manchmal so die Hoffnung und dann löst sich aber das Problem nicht. Das haben wir ja heute eindrücklich gelernt, dass das nicht der richtige Weg ist und dass einen das sogar krank machen kann. Das war mir so in dem Ausmaß auch nicht bewusst.
Also dass das was mit einem macht und Auswirkungen hat, das war ja irgendwie klar, aber dass die so drastisch sein können, das hat mich schon auch wirklich überrascht. Und ich kenne das auch von mir, dass ich dann eher in die emotionale Rebellion gegangen bin in solchen Momenten, wie der L eben so schön erklärt hat, dass ich dann dachte, die Gefühle der anderen sind mir jetzt mal egal, jetzt geht's hier nur um mich. Aber ich glaube, es war wichtig zu sehen, dass da auch andere Stufen einfach mal hinterherkommen und dass es auch okay ist, sich einfach auch mal so zu fühlen.
Ja, und ich fand es sehr spannend, dass es für diese Situation, in der einen die Gefühle so übermannen, dass das einen Namen hat, dieser Amygdala-Hijack, so hat er den ja genannt. Das ist spannend, das benennen zu können, denn das Gefühl habe ich doch recht häufig. Gott sei Dank weniger im beruflichen Kontext, weil da irgendwie die Professionalität doch wahrscheinlich immer noch ein bisschen die Überhand hat. Aber privat kenne ich das Gefühl sehr, sehr gut. Und das lässt einen ja vielleicht auch nochmal überlegen, wie man daran arbeiten kann.
Total, total. Ich finde es auch, dass es gar nicht nur ein berufliches Thema irgendwie ist. Also ich habe ja gerade schon gesagt, dass mich das privat auch wirklich beschäftigt hat und ich wirklich ganz gespannt und gebannt zugehört habe. Und ich werde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren mit der Atmung. Und bin total gespannt, ob man da wirklich so schnell Auswirkungen merkt. Ich bin auch total gespannt, was du dann sagst, ob du was bemerkst. Vielleicht können wir ja die kleine Challenge machen mit dem regelmäßig Atmen.
Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee, weil er hat schon recht, der Earl, dass wenn man sozusagen diesen Gruppendruck hat, dass man dann auch eher dranbleibt. Also das, glaube ich, macht durchaus Sinn, sich sozusagen da ein Ziel zu setzen, das gemeinsam zu schaffen und dann eben auch dran zu bleiben.
Ich finde, das ist doch eigentlich ein gutes Come-out der Folge, oder? Vielleicht haben ja die Zuhörenden auch noch Lust, das mal auszuprobieren. Und die können uns ja dann gerne mal schreiben, was sich für sie geändert hat dadurch.
Mich würde auch interessieren, was sie aus der Folge an sich mitgenommen haben. Welche Punkte ihnen neu waren, wo sie vielleicht für ihr eigenes Leben Impulse mitgenommen haben. Und natürlich auch, ob sie diese Resonanzatmung durchführen und wie sich die für sie entwickelt hat.
Ja, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was das größte Learning für euch aus der Folge war, was ihr mitnehmen möchtet in eurem Berufsalltag und ob ihr was gemerkt habt durch die Atmung. Probiert es doch einfach gerne mal aus.
Disclaimer. Sprachnachrichten, die im Intro des Podcasts zu hören sind, werden uns von Pflegenden als eigene Sprachnachricht oder als Text, der redaktionell nachgesprochen wird, zur Verfügung gestellt. Take Care ist eine Produktion vom Georg Thieme Verlag. Redaktion Katrin Hilkens. Moderation Jenny Kunert. Produktion Daniel Dünchem. Cover Heike Guterlein.